Wissen schafft Lehrkraft.
Der Podcast, der Wissenschaft ins Klassenzimmer bringt.
Wir stellen hier regelmäßig Methoden, Tools und Maßnahmen vor, die direkt und hilfreich im Unterricht eingesetzt werden können.
Zusammen mit einem Gast besprechen Dr. Jennifer Karnes, promovierte Sonderpädagogin und derzeit Dozentin an der Universität zu Köln,
und Torben Wellmann, Sonderpädagoge im aktiven Schuldienst an einer Förderschule für geistige Entwicklung,
eine aktuelle Studie und wie diese ihren Weg ins Klassenzimmer finden kann.
Herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge, heute mit Professor Dr. Daniel Walter. Er hat Grundschullehramt mit den Fächern Mathematik und Sachunterricht an der Universität in Vechta studiert, danach an mehreren Standorten als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet und ist von März bis jetzt aktuell gerade Juniorprofessor für Mathematikdidaktik an der Universität in Bremen und wird zum 1.10. an die TU in Dortmund wechseln. Herzlich willkommen, Daniel Walter.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir starten unsere Podcast-Folgen immer mit so einer kleinen Fahrstuhlfahrt. Wir stellen uns vor, wir würden zusammen in einen Fahrstuhl einsteigen und dann hättest du bis zum 10. Stock Zeit, mir kurz, knackig und möglichst ansprechend kurz zu erzählen, wie in so einem Teaser, worum geht es eigentlich in der Studie, über die wir zwei heute reden?
Ja, die Studie, die ich heute mitgebracht habe, widmet sich der Analyse von Mathematik-Apps für den Grundschulbereich und eine Analyse des Bestandes. Also wenn du dich schon mal in den App-Stores da rumgestromert hast, wirst du vielleicht festgestellt haben, dass es unheimlich viel gibt. Lehrkräfte sind sich aber bei der Frage, was denn jetzt davon vielleicht möglicherweise gut sein könnte und ja, worin gewisse Potenziale schlummern, da sind sie sich meistens selbst überlassen. Da wollten wir in dieser Studie möglichst viele Apps, die für den Mathematikunterricht in der Grundschule prinzipiell nutzbar erscheinen, in eine Datenbank zusammenführen und dann dadurch halt Lehrkräften einen gewissen Service bieten, dass nicht alle und jeder Einzelne sich auf den Weg machen muss, diese Apps alle einzeln selbst zu analysieren, sondern das wollten wir eine gewisse Orientierung geben. Aber natürlich dann später braucht man als Lehrkraft sicherlich dann auch noch das Know-how, wie diese einzelnen Apps jetzt im Unterricht dann nutzbar sind. Aber bei so einer Grobauswahl zu helfen, da wollten wir mit dem Projekt ansetzen.
Das klingt super spannend und ich habe irgendwie so als eine der Fragen vorab habe ich irgendwie überlegt, so okay, was ist eigentlich die Bedeutung von so digitalen Medien beim Einsatz im Mathematikunterricht in der Grundschule und gibt es da auch irgendwie kontroverse Meinungen zu? Ich vermute mal, das hat sich seit 2020 und seit irgendwie den Herausforderungen, die ja auch dem schulischen Leben da, die das schulische Leben zu bewältigen hatte, hat sich das so ein bisschen gedämmt. Gibt es trotzdem noch kontroverse Stimmen zum Einsatz von Apps im Mathematikunterricht oder ist man sich da mittlerweile eher einig, das brauchen wir, das kann unterstützen?
Ja, das kann man auf zwei Ebenen beantworten. Also wenn auf der einen Ebene, würde ich sagen, was bildungspolitisches Interesse angeht, da nehme das zumindest ich so wahr, dass es da ein ganz klares Interesse gibt, verstärkt auf digitale Medien zu setzen. Also politischer Wille ist da, denke ich, ganz klar erkennbar. Ja, Parteien streiten sich ja immer und gerne über alles und jenes, aber beim Punkt digitale Medien, da scheint es zumindest in meiner Wahrnehmung nicht unbedingt zwei weitere Meinungen zu geben. Es gibt ja mittlerweile auch Erlasse, dass digitale Medien im Referendariat, in NRW zumindest, eingesetzt werden müssen, in mindestens einem Unterrichtsbesuch. Also da geht man ja implizit dann davon aus, dass es gut ist, sonst würde man das ja nicht machen. Natürlich muss man das noch unterrichtlich gut rahmen. Aber ich glaube, dass von bildungspolitischer Seite durchaus ein klarer Wille erkennbar ist. Wenn ich mir das jetzt in meiner Forschungscommunity angucke, also für den mathematikdidaktischen Bereich in der Grundschule, da ist das dann doch noch ein relativ junges Feld. Also zum Beispiel im Vergleich zu den Sekundarstufen, wo es zum Beispiel ja auch verpflichtende Verwendungen in einigen Bundesländern gibt, dass man digitale Medien in Prüfungen oder in Abiturprüfungen sogar nutzen soll, gibt es das in der Grundschule einfach noch nicht. Ne? Also da ist noch niemand so richtig auf die Idee gekommen zu sagen, ihr müsst jetzt alle hier gewisse Klassenarbeiten mit digitalen Medien machen und dazu vorbereiten, dann auch in den Unterrichtsstunden auch digitale Medien genutzt haben. Aber es kann ja auch durchaus noch kommen, sowas. Ne? Aber momentan, ich weiß nicht, ob ich hoffen müsste, aber momentan, da kommen wir ja auch noch nachher zu den Ergebnissen der Studie, bin ich noch etwas skeptisch, ob man alle Ziele, die man so im Mathematikunterricht der Grundschule so hat, mit den verfügbaren Apps dann auch erreichen könnte, wenn man es ausschließlich digital gestützt machen wollen würde. Aber gerade weil es so ein junges Feld ist, ist man da noch ein bisschen gespalten. Also bis als ich mit der Dissertation angefangen habe, 2014 war das, da war ich da noch ein gewisser Exot in dem Bereich. Ne? Aber spätestens seitdem es die bildungspolitischen Initiativen gibt, also Bildung in der digitalen Welt und den Digitalpakt, wo dann auch gewisse Gelder zur Verfügung stehen, widmen sich dann deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen diesem Themenbereich. Und da gibt es auch in der Fachdidaktik in der Grundschule einen klar spürbaren Schub in dem Bereich.
Kommen wir nochmal zurück. Du hast gerade eben was gesagt, was mich ein bisschen neugierig gemacht hat und hast gesagt, okay, so im Sekundarbereich, da ist schon deutlich mehr, da wird auch was gefordert. Grundschule sieht nochmal anders aus. Jetzt weiß ich aus meiner Vorbereitung, ihr habt 227 Mathematik-Apps mit aufgenommen in der Studie, die wir uns hier heute miteinander angucken. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Gibt es da Kriterien wie? Wir gucken nur nach Grundschule, ist das nur Sekundarstufe? Habt ihr erstmal alles genommen, was ihr gefunden habt? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also wir haben zwei Buzzwords eingegeben, nach denen wir gesucht haben, also entschieden haben, welche Apps kommen dann in unsere Stichprobe rein. Und das waren die Wörter Mathe und Grundschule. Und danach haben wir gesucht und ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das die passenden Wörter sind, aber wir sind einfach davon ausgegangen, was gibt denn jetzt vielleicht eine Lehrkraft oder ein Elternteil oder ein Kind vielleicht selbst dann ein, wenn es nach einer App für den Mathematikunterricht der Grundschule sucht. Und da sind wir nun zumindest davon ausgegangen, dass wir Mathe und Grundschule da vielleicht ein paar gute Begriffe sein könnten, wenngleich natürlich dann auch bei anderen Begriffen diese Apps dann genauso auftreten könnten oder vielleicht auch ein paar Apps unter dem Radar jetzt bei uns liefen, die vielleicht gut nutzbar sind, so auch für den Mathematikunterricht der Grundschule, uns aber vielleicht durch den Algorithmus, die man da bei den Eingeben der Suchbegriffe dann, der dahinter liegt, dann eben nicht angezeigt wurde. Wir haben diese Apps, also diese Begriffe mehrmals dann eingegeben, auf mehreren verschiedenen Geräten, durch mehrere verschiedene Personen und sind dann auf eine Schnittmenge von eben diesen 227 Apps gekommen. Und zusätzlich auch noch Apps mit aufgenommen, die uns zwar bekannt sind, aber auch bei mehreren Eingaben, bei verschiedenen Geräten und eben durch verschiedene Personen und nutzenden Accounts dann eben noch nicht angezeigt wurden. Also so, dass wir jetzt zum Zeitpunkt der Erhebung ja die Auffassung hatten, dass wir alles, was uns irgendwie in die Finger gekommen ist, dann abgedeckt hatten.
Dann würde ich direkt weiterfragen wollen und zwar wüsste ich gerne, also es gibt ja so von Picas, da kenne ich das auch, da gibt es ja so ein bisschen ein, wie könnte ich mich so einer App nähern, gibt es so ein bisschen so einen Fragenkatalog, den ich mir selber versuchen kann zu beantworten, den kenne ich so aus der eigenen Praxis. Den fand ich immer auf der einen Seite sehr spannend, auf der anderen Seite habe ich danach immer gedacht so, und jetzt? Also habe mir die Fragen gestellt, mich dann gefragt, ob irgendwie die Kollegin aus der Parallelklasse das genauso beantwortet hätte, wie ich das gemacht habe damals. Wie seid ihr denn auf die Kriterien gekommen, die ihr dann schlussendlich für eure Analyse gewählt habt?
Ja, also wir haben jetzt Kriterien in vier Bereichen insgesamt uns herausgezogen. Das erste ist Kriterienbereich der Oberflächenmerkmale. Das hat jetzt noch nicht wirklich was mit mathematikbezogenen Anteilen zu tun, aber können trotzdem ja schon einen gewissen Einfluss darauf haben, ob jetzt Lehrkräfte diese Apps jetzt nutzen werden oder eben nicht.
Was zählt denn zu Oberflächenmerkmal? Was ist das?
Ja, zum Beispiel einfach, wie oft die App runtergeladen wurde, wie die Bewertung der App ist. Klar ist das ein Indikator dafür, wie oft eine App jetzt runtergeladen wurde oder wie gut die Bewertung jetzt ist, ob das jetzt vielleicht tendenziell gut oder weniger gut sein könnte. Aber wir haben zumindest jetzt auch in der Sichtung dieser 227 Apps die Erfahrung gemacht, dass das eben kein Garant dafür ist, denn manchmal sind die Bewertungen ja super und toll, aber fachbezogen sind da doch schon einige Schwierigkeiten zu beobachten. Und die Begründung, warum das denn jetzt Apps sind, die vielleicht sehr gut bewertet sind, sind halt, naja, wir sehen sie halt kindgerecht gestaltet und das überdeckt dann manchmal halt auch, dass die fachlichen Ausgestaltungen dieser Apps dann durchaus verbesserungswürdig sind. Ne? Deswegen haben wir das aber trotzdem mit aufgenommen, weil es durchaus ja ein Kriterienbereich ist, der dann gerne auch genutzt wird und auch entscheidungstragend sein kann, zumindest für einige Lehrkräfte. Darüber hinaus noch weitere Bereiche, zum Beispiel, ob die App jetzt reduziert ist aufs Wesentliche, also oder ob da jetzt überfrachtende Gestaltungselemente sind und so weiter und so fort. Für welche Plattform diese Apps nutzbar sind, klar, das ist jetzt auch kein Garant dafür, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber wenn manche Lehrkräfte dann eben nur Android-Geräte zum Beispiel im Klassenraum haben, dann fallen für die nun mal alle möglichen Apps, die nur für iOS nutzbar sind, eben nun mal raus als mögliche Apps, die man nutzen kann. Na, also das war also dieser erste Bereich. Der zweite, das waren die curricularen Erwartungen, die man so im Mathematikunterricht der Grundschule hat, also inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen heißt es da. Und da haben wir halt geschaut, naja, ob es denn überhaupt ein Angebot gibt in dieser App, das einen oder mehrere dieser Bereiche dann anspricht. Das heißt, sagt jetzt nichts über die Quantität aus, wie viele Aufgaben oder wie viele Module da drin sind, nur noch, ob das überhaupt abgedeckt ist. Und auch natürlich nicht, in welcher Art das, wie qualitativ gehaltvoll das gemacht ist, sondern nur, ob es dann überhaupt dann was dazu gibt. Bereich 3 von 4 waren dann die sogenannten, so haben wir es genannt, Lernprozesssegmente. Da sind wir davon ausgegangen, dass man, wenn man das denn jetzt idealtypisch so machen möchte, Lernen vielleicht in Mathematikunterricht, zumindest in der Grundschule, in 4 Bereiche unterteilt, so was wie ein Erstkontakt, wenn man Vorstellungen aufbauen möchte zu gewissen mathematischen Begriffen. Dann, wenn man vielleicht Einsichten in Beziehungen und Zusammenhänge erfahren möchte. Und drittens, wenn man weitere Entdeckungen zu Aufgabenbereichen macht möchte. Und viertens, ganz am Ende, das waren die sogenannten automatisierenden Übungen. Heißt, wenn man einen Inhalt verstanden hat, dass man denen immer die Geläufigkeit sichern möchte, dass man irgendwie schnell irgendwelche Fakten abrufen kann. Mhm. Auch ein wichtiger Bereich, weil immer in der Literatur häufig kritisiert wird, ja, es gibt ja vorrangig nur was diesen letzten Bereich adressiert, nämlich das Training von Verstandenem, wenig aber für diese ersten Bereiche. Aber so richtig Daten gab es da aus unserer Sicht noch nicht. Und ein letzter Bereich, das ist finde ich, das Bedeutendste, wenn man jetzt einen Einsatz einer App legitimieren möchte, inwiefern mathematikdidaktische Potenziale untergebracht sind. Zum Beispiel, ob Darstellungen synchronisiert sind, also wenn ich ein Plättchen lege, ob dann vielleicht synchron dazu Zahlsymbole angepasst werden durch die Software oder eben nicht. Oder ob es sich vielleicht nur um eine digitale Entsprechung eines Arbeitsplatzes oder so handelt, ja, wo wir jetzt nicht irgendwie so bestimmte Benefits da drin haben, die man vielleicht aber ausschöpfen sollte. Na, sonst könnte man ja auch einfach das Traditionelle weiter nutzen. Also irgendwas Neues fanden wir, müssten wir da schon geben. Aber auch da, das Vorhandensein eines Potenzials heißt noch lange nicht, dass das jetzt A, gut und gegenstandsbezogen dann eingesetzt ist und B, dass Lehrkräfte das dann auch genauso gut ausschöpfen dann im Unterricht. Da braucht es dann auch noch weitere Überlegungen.
Okay, ich fasse zusammen. Also wir haben einmal die Oberflächenmerkmale, bei denen wir allgemein schauen, wie wird die App quasi angeboten und wie kommt sie an im Groben und Ganzen. Wir haben die allen bekannten inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen. Dann die Lernprozesssegmente, wo ihr gesagt habt, wo kommt, in welchem Bereich befinden wir uns und das Potenzial. Habt ihr denn dann da auch irgendwie die Gewichtung mit aufnehmen können bei euren Ergebnissen? Also dass ihr sagen konntet, okay, uns ist der wichtigste Bereich Bereich 4 oder der unwichtigste Teil 1 oder kann man das so simpel nicht sagen?
Also das würde ja dazu führen, dass wir denken, naja, wir machen einen gewissen Score, der da rauskommt und dann kommt so ein Ranking bei raus, was ist die beste, zweitbeste und wie immer App. Das war gar nicht unser Ansinn, sondern es war eher deskriptiv zu beschreiben, was leisten diese Apps und dass ich dann in der Datenbank dann später dann mit irgendwelchen Filtermöglichkeiten dann eingeben kann. Ich suche eine App, die zum Beispiel Zahlen und Operationen adressiert und fürs Training von Verstanden gedacht ist und vielleicht noch dieses oder jenes Potenzial ausschöpft und weniger ein Ranking zu erstellen. Es kommt ja darauf an, was die Lehrkraft möchte. Also wenn die sie gerade irgendwie neuen Inhalt dann angeht, dann eignet sich vielleicht eine Trainings-App dann weniger gut. Und deswegen hadern wir ein bisschen damit mit solchen Rankings, die pauschal sagen, das ist die beste App, die zweitbeste und so weiter, weil das eben von der Unterrichtssituation dann aus unserer Sicht zumindest abhängt.
Ja, das war auch eine Stelle, die ich ganz attraktiv fand im Artikel. Da stand nämlich genau das drin, dass das Küren der besten App, wie man das vielleicht aus App-Stores und Co. kennt, einfach hier gar nicht unbedingt angebracht ist aus fachdidaktischer Perspektive. Eben genau, wie du es gerade beschrieben hast, mit dem Gedanken von, okay, je nachdem, was ich üben möchte und was mein Ziel ist, passt eben die App besser oder nicht. Okay, und dann gehen wir weiter. Also ihr habt die Apps analysiert, ihr habt eure 4 Bereiche da aufgegriffen. Was ist denn die Erkenntnis grob zusammengefasst, die ihr daraus gewinnen konntet?
Nun ja, ein bisschen ernüchternd, muss man schon fast sagen. Denn obwohl, wie ich vorhin gesagt habe, so ein gewisser Schub dann auch ganz klar zu erkennen ist, es befassen sich immer und immer mehr Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich, so dominieren doch aus unserer Sicht noch solche Apps, die dann vorrangig eben zum Training von Verstandenem gedacht sind und dabei durchaus fachdidaktisch ausbaufähig sind, zudem noch nicht so unbedingt reduziert sind aufs Wesentliche, sondern dass irgendwelche bunten Figuren über den Bildschirm fliegen, das findet man einfach sehr, sehr häufig. Wenn man jetzt inhaltsbezogen drauf schaut, dann haben wir einfach total viel, was in der Arithmetik verortet ist. Mag man jetzt meinen, das ist ja vollkommen naheliegend, zumal Arithmetik einfach in Grundschulunterricht in der Mathematik den größten Stellenwert einnimmt, aber es ist eine so dann doch klar erkennbare Dominanz erkennbar, sodass jetzt andere Inhalte wie zum Beispiel Geometrie oder den Umgang mit Daten, Zufall und Wahrscheinlichkeiten dann doch eher recht rudimentär vertreten ist, sodass man hier, denke ich, oder denken wir im Projekt, einen klaren Entwicklungsauftrag ableiten kann, auch diese nicht-arithmetischen Kompetenzen durchaus auch noch mit neuen Entwicklungen zu versehen und da noch auch noch neue Impulse zu setzen.
Was ist die Vermutung, auch wenn nicht wissenschaftlich belegt, warum wir den Stand haben? Vermutlich, weil das am einfachsten umzusetzen ist, ne?
Ja, klar, ne? Also die meisten Angebote, die es dann eben in den 227 Apps drin sind, die stammen, das muss man auch dazu sagen, nicht unbedingt immer aus der Mathematikdidaktik raus, sondern dann häufig auch von kommerziellen Unternehmen, die damit Geld verdienen wollen. Und wenn ich ja was entwickeln kann und möchte ohne fachdidaktisches Know-how, dann ist es eine Trainer-App, wo mir reihenweise Aufgabenbatterien vorgelegt werden. Ich tippe dann einfach die Ergebnisse rein und die Software sagt mir richtig, falsch und hier ist die nächste Aufgabe und vielleicht dann auch noch, naja, am Ende so eine Zusammenstellung, wie viele jetzt richtig oder falsch waren. Das wird jetzt einem Kind, das nicht so gut ist im Mathematikunterricht, wenig helfen. Also nur, dass ein Kind jetzt rückgemeldet kriegt, du hast jetzt 8 von 12 Aufgaben falsch gemacht, sagt dem Kind ja nicht, was hast du falsch gemacht und wie können wir dir jetzt weiter dann noch helfen. Und der Informationsgehalt für Lehrkräfte ist ja jetzt auch nicht hoch, weil die jetzt auch nicht wissen, wo jetzt genau die Problembereiche liegen. Soll jetzt aber kein Bashing gegenüber solchen Trainer-Apps sein. Es gibt da auch wirklich gute Beispiele, die wir da gefunden haben, auch vielleicht manche, die ich jetzt noch nicht so kannte. Aber häufig geht es dann eher nur da einfach nur ums Pauken von irgendwelchen Zahlensätzen und das reicht nicht aus. So. Also trotz, dass es in der Arithmetik total viele Apps gibt, das ist auch noch ein weiterer Befund, gibt es nicht so richtig viel zum Verstehen von mathematischen Inhalten in der Arithmetik. Also das ist auch noch ein Entwicklungsauftrag. Also man kann viele Kinder darauf loslassen, dass man Verstandenes trainiert in der Arithmetik, aber nicht so viel gibt es für die ersten Unterrichtsstunden, wenn man sich mit neuen Themen dann auseinandersetzt.
Ja, da ist noch viel Lücke. Gibt es denn auch Beispiele von den untersuchten Mathematik-Apps, wo du sagen würdest, boah, die waren echt gut, da sind wir zu einem guten Ergebnis gekommen bei der Analyse oder muss man schon sagen, die haben alle große Luft nach oben?
Ja, wie gesagt, also man kommt immer so auf neue Apps, die einen denken, hey, das ist ja eine coole Idee. Aber in der Regel war es dann eher so, dass die uns ohnehin bekannten Apps aus der Fachdidaktik, die wir dann tendenziell dann eher als gewinnbringendsten eingeschätzt haben, wie gesagt, kein Ranking, aber wo wir dann immer ein gutes Gefühl hatten bei der Analyse, dass das auch gute Impulse für Unterricht nutzen kann. Mir sind da vor allem immer die Entwicklung des Kollegen Christian Urf bekannt. Also der hat eine schöne Seite, lernsoftware-mathematik.de, wo der seine Apps immer mit erkennbarem fachdidaktischen Hintergrund darstellt, Aufgaben direkt so mitliefert, die man durchaus nutzen könnte. Die fanden wir immer ganz gut gemacht, aber auch natürlich noch von anderen Entwicklern aus der mathematikdidaktischen Community. Da merkt man einfach, dass man auch für den Grundschulunterricht einen gewissen Background braucht, um da gute Produkte zu entwickeln und eben nicht nur sagen, ich mache das jetzt schön bunt, weil es ist ja Grundschule.
Ja, und dann drehe ich aber genau den Spieß nochmal quasi in Anführungszeichen um, und zwar Richtung der nutzenden Lehrkräfte. Du sagst gerade, es reicht eben auf der entwickelnden Seite, reicht es nicht aus, dass man sagt, okay, ich mache da mal Aufgaben rein, da muss ich eben doch auch ein bisschen fachdidaktisches Know-how haben. Wie geht's denn weiter, wenn jetzt die Lehrkräfte hier zuhören, die möglicherweise auch einfach fachfremd unterrichten, das sind ja gar nicht wenige, die in der Grundschule fachfremd Mathematik unterrichten oder es zumindest nicht als ihr Fach haben. Wie gehe ich denn jetzt mit den Apps um? Setze ich die ein, setze ich sie nicht ein? Wie komme ich zu einer Auswahl, wann ich was benutzen sollte und wann ich besser die Finger davon lasse und auf die von dir angesprochene Entwicklung, die im Raum steht, warte?
Ja gut, also letztendlich kommt es dann darauf an, egal welche App ich dann vor der Flinte habe, dass ich mir überlege, passt das zu meinem eigenen Unterricht? Die Datenbank, die wir da aufgezogen haben, mapsa.de,
packen wir in die Shownotes.
Ja, das ist eher nur für eine Grobauswahl, dass ich so überlege, naja, was könnte denn potenziell zu mir passen? Ich habe gerade Thema, was weiß ich, Arithmetik, mache was zum Multiplizieren, suche da irgendwas zum Verstehen. Und dann komme ich da in dem Fall natürlich auf nicht so eine riesige Schnittmenge, weil wie gesagt, gibt nicht so viel zum Verstehen, aber gibt durchaus was für Multiplikation verstehen. Gibt es schon. Aber dann muss ich ja trotzdem noch diese Features da verstehen. Wie nutze ich das auf der einen Seite? Was sind die Potenziale fachdidaktischer Art da drin? Und wie schöpfe ich die dann letztendlich aus? Also die Mapsa-Seite ist eher nur für eine Grobauswahl gedacht. Und dann muss ich dann eben tiefer in die Analyse reingehen. Wie kann ich das vielleicht mit Aufgaben, die in meinem Lehrwerk dann verbunden sind, noch irgendwie zusammenführen? Welche Aufgaben, die in meinem Lehrwerk da gegeben sind, die lassen sich vielleicht überhaupt in der App bearbeiten? Welche nicht? Also wo lasse ich die App mal lieber beiseite? Da braucht es dann eben eine behutsame fachdidaktische Überlegung, was geht denn und was nicht. Also nicht auf Gedeih und Verderb, einfach nur, weil ja ein gewisser Druck von verschiedenen Seiten zu spüren ist, jetzt Digitales zu nutzen, das eben auch zu machen, sondern man darf sich auch gut und gerne, wenn man eben fachdidaktische Argumente anlegt, dann auch gegen entscheiden, eben das entsprechende Medium zu nutzen. Also da ruhig selbstbewusst rangehen.
Ja, finde ich einen super wichtigen Aspekt, weil ich glaube, genau wie du es gerade sagst, da ist gerade ganz viel Druck auch bei den Lehrkräften und ich finde, es ist wichtig, dass man dann trotzdem eben sich seiner didaktischen Entscheidung bewusst ist. Finde ich sehr gut. Und dann nächste Frage, was sind denn dann die Konsequenzen, wo du sagst, wie geht's denn in der Forschung weiter? Also so ein bisschen haben wir es ja schon rausgehört, ne? So ein bisschen wäre ja eigentlich, wobei wir sind ja nicht unbedingt die entwickelnde Seite, wir sind dann eben die beforschende Seite, aber was wäre die nächste Frage, der du nachgehen wollen würdest, nachdem du hier diese Analyse gemacht hast?
Naja, wir haben jetzt ja einfach diese Apps jetzt zusammengestellt, aber wir haben zumindest bei uns im Projekt 0,0 Wissen darüber, wie Lehrkräfte mit dieser Datenbank umgehen. Also was es für Nutzungstypen gibt, ob die das so nutzen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Und da könnte man sicherlich auf Professionalisierungsebene was untersuchen. Also was sind typische Praktiken von Lehrkräften, wie solches so ein Tool genutzt wird? Nutzen es wirklich nur zur Grobauswahl oder denken die einfach, ach, das empfehlen die hier? Nein, das ist keine Empfehlung, diese Datenbank, sondern das ist einfach nur eine Zusammenstellung von dem, was es so gibt. Und das könnte sicherlich ein kritischer Punkt sein, dass das als uneingeschränkte Empfehlung verstanden ist, was wir dort haben. Mhm. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da mal drauf gucken könnte in der Forschung, ob wie die das verwenden und was wir dann vielleicht wieder zu tun haben bei dieser Überarbeitung der Webseite, damit das eben entsprechend so verwendet wird, wie wir uns das ursprünglich auch vorgestellt haben. Dann aber natürlich auch, selbst wenn eine App vielleicht gut ausgewählt wurde, wie gehen denn Lehrkräfte dann davor bei Planung von digital gestütztem Unterricht, schöpfen die diese Potenziale, die in den Apps schlummern, jetzt auch aus? Wie können wir die dabei noch weiter unterstützen? Also da sind wir dann, wie gesagt, in dem Bereich der Professionalisierungsforschung angelangt und dass wir Lehrkräfte, wie gesagt, nicht alleine lassen, dann diese Medien zu nutzen, sondern eben die passenden Unterstützungsmomente dann geben.
Das heißt, eigentlich liegt es genau, die Aufgabe ist, bei den Lehrkräften auszuwählen und auch sich dagegen zu entscheiden, wenn sie merken, dass es gerade nicht passt und ansonsten eben nicht nur blind zu vertrauen, weil es da und dann setze ich es mal ein. Und die Aufgabe bei uns ist, ein Stück weit auch abzuwarten und zu gucken, okay, was wird als nächstes entwickelt und eben nochmal den Bedarf in erster Linie deutlich zu machen. Ne? Also mit so einer Studie wie dieser eben nochmal zu zeigen, hey, da ist noch ganz viel unbespielte Wiese im mathematikdidaktischen App-Feld, die bespielt werden dürfte von den Entwicklerinnen. Mhm. Ja, okay, sehr spannend. Dann würde ich dir noch eine Frage stellen wollen gegen Ende. Die heißt bei uns immer Out-of-the-Box-Kategorie. Und da weiß ich schon von einem Projekt, was du als nächstes angehen willst. Ich würde aber gerne eher so ein bisschen was Berufliches von dir noch hören wollen. Und zwar würde ich von dir gerne wissen wollen, wenn du irgendetwas am Schulsystem direkt ändern könntest. Und es wäre einfach wie so ein, du gehst heute Abend mit dem Gedanken ins Bett, ach, wenn doch nur morgen. Und morgen früh wachst du auf und es ist passiert. Was wäre diese Änderung?
Lehrkräften mehr Freiraum schaffen, dass sie sich mit Lernprozessen von Kindern auseinandersetzen können, diese verstehen können und sich nicht im organisatorischen Wildwuchs verlieren.
Ja, das finde ich ist ein sehr schönes Wort zum Ende. Ich bedanke mich sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Genau. Und ja, danke für das spannende Thema.